Radio 1.
Vielleicht haben Sie auch geguckt, also ehrlich gesagt, ich konnte die Bundestagssitzung gestern nur in kleinen Häppchen ertragen. Ich musste immer wieder ausmachen. Zu aufregend. Immerhin, nach dem Debakel vom Mittwoch, als erstmals überhaupt ein Antrag im Bundestag nur mit Hilfe der Stimmen von Rechtsextremisten angenommen worden ist, gab es gestern keine Wiederholung. Die Union wollte den ohnehin eng begrenzten Familiennachzug für Menschen ohne Asylanspruch streichen und der Bundespolizei mehr Befugnisse geben. Dafür gab es im Bundestag keine Mehrheit. Der Ton wurde härter. Der Ton war so hart, dass es auch körperlich belastend war, wie zum Beispiel Robert Habeck anschließend bei einer Lesung dann zum Besten gegeben hat. Diesen Ton der rechtspopulistischen Parteien, den untersuchte Dr. Philipp Tomacek. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Potsdam. Guten Morgen, Herr Tomacek.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben mit einem Schweizer Kollegen, mit Dr. Laurent Bernard von der Uni Zürich, die Rhetorik der Schweizer SVP und der österreichischen FPÖ untersucht. Und zwar wollten Sie wissen, ob sich diese Rhetorik verändert, je näher diese Rechtspopulisten einer Regierungsbeteiligung kommen. Zunächst mal, was haben diese beiden Parteien gemeinsam, die Schweizer SVP und die österreichische FPÖ?
Genau, diese beiden Parteien haben wir uns angesehen. Das sind zwei sehr klassische rechtspopulistische Parteien, sowohl was den Populismus anbelangt. Das heißt, sie sprechen immer davon, dass sie im Namen des Volkes Politik machen wollen, also für das Volk als Ganzes, und sind dabei sehr, sehr kritisch gegenüber den herrschenden Eliten. Und sie setzen auf ganz klassische rechtspopulistische Themen, zum Beispiel Zuwanderung, zum Beispiel EU-Kritik, Law-and-Order-Politik. Das ist was die beiden Parteien vereint. Was sie auch noch vereint, ist, dass sie tatsächlich im Laufe der Zeit erst rechtspopulistisch geworden sind, so 80er, 90er Jahre. Das heißt, es waren nicht populistische Parteien, früher mal normale, in Anführungszeichen, liberal-konservative Parteien, die dann diesen populistischen Schwenk hinbekommen haben und sind jetzt wirklich schon sehr, sehr lange populistisch und gehören zu den populistischsten Parteien in Europa.
In Ihrer Studie ist ein Zeitbezug. Sie wollten wissen, verändert sich die Rhetorik einer Partei, je eher sie die Chance hat, an die Regierung zu kommen. Wo haben Sie da die Grenze gezogen zwischen der Rhetorik vorher und nachher? Also ab wann ist die Chance aufs Regieren relevant?
Richtig, das ist sehr kontextspezifisch natürlich. In Österreich haben wir uns die Wahlen 2017 angeschaut und haben dann den Zeitpunkt gesehen, als Neuwahlen ausgerufen worden sind, als Zeitpunkt, wo es diese Regierungsperspektive auf einmal gab. Zum einen, weil die FPÖ gesagt hat, wir wollen mitregieren. Zum anderen, weil die ÖVP, die damals stärkste Kraft geworden ist unter Sebastian Kurz, gesagt hat, ja, wir können uns das auch vorstellen. Also das hat so diesen Wahlkampf dominiert. Im Gegensatz zum Wahlkampf letztes Jahr, da war die Situation ja etwas anders. In der Schweiz ist es so, die SVP regiert typischerweise sowieso mit. Da gibt es eine Allparteienkoalition klassischerweise. Und dann war sie aber einmal kurz, 2008, in der Opposition. Und dann gab es aber einen Zeitpunkt, wo ein neuer Bundesrat gewählt worden ist. Und da öffnete sich auf einmal wieder dieses Zeitfenster für die SVP, konnte an die Regierung zurück. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, dass sie ihre Rhetorik stark gemäßigt hat.
Wie misst man sowas, ob eine Rhetorik gemäßigt ist oder nicht?
Also wir haben uns auf die populistische Kommunikation fokussiert. Das bedeutet, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Bezug zum Volk als Ganzes, man spricht im Namen des Volkes, in Kombination mit starker Kritik an der herrschenden Elite.
Das ist nicht gemäßigt?
Das wäre Populismus, genau. Das wäre radikaler Populismus. Und wir haben geschaut, inwiefern sich im Zeitverlauf dann, je näher dieser Zeitpunkt der Regierungsteilnahme gerückt ist, inwiefern diese Rhetorik gemäßigt wurde. Und insbesondere bei der SVP in der Schweiz haben wir da sehr starke Indizien für gefunden. Was sehr interessant ist, weil, wie ich gerade gesagt habe, die SVP regiert seit 1971 mit. Also das ist eine absolute Regierungspartei. Und da sind diese Unterschiede eigentlich gar nicht mehr so stark. Waren zumindest nicht so erwartbar. Aber wir haben das trotzdem beobachten können.
Wie erklären Sie sich das?
Also es geht um Strategie natürlich. Parteien verfolgen Strategien. Sie wollen sich strategisch positionieren. In diesen beiden Fällen spielte der Machterwerb oder die Rückkehr an der Macht bei der SVP eine große Rolle. Da hat man dann offensichtlich diesem Ziel die populistische Rhetorik untergeordnet. Das heißt, man wollte kein Risiko mehr eingehen. Man wollte vorsichtiger agieren. Man wollte den anderen Koalitionspartnern signalisieren, wir sind seriös. Man kann mit uns zusammenarbeiten. Und dieses Signal Signal wollten sie aussenden. Und das ist unsere Erklärung dafür, warum die Parteien sich rhetorisch wohlgemerkt gemäßigt haben.
Wenn Sie jetzt mal in Deutschland, in den Bundestag gucken, wir wählen am 23. Februar. Das heißt also, die Chancen für Friedrich Merz, Kanzler zu werden und an die Macht zu kommen, sind so groß wie nie zuvor. Wie erleben Sie seine Rhetorik?
Friedrich Merz ist jemand, der definitiv konservativer ist als Angela Merkel zum Beispiel. Das sehen wir an allen Ecken und Enden, dass er diesen Kurs auch korrigieren will. Das sagt er ja auch selber. Und das ist mittlerweile, glaube ich, auch in der Union in der Breite so angekommen. Er ist trotzdem jetzt niemand, von dem ich sagen würde, er ist ein Rechtspopulist. Also selbst wenn man sich in diese Richtung vielleicht stärker entwickelt, es geht um graduelle Unterschiede. Aber es geht jetzt nicht darum, dass Friedrich Merz auf einmal von einer Mitte konservativen Partei hin zu einem Rechtspopulisten gewechselt ist. Das kann ich jetzt zumindest nicht beobachten.
Aber bei den Parteien SVP und FPÖ, da haben Sie das beobachtet, dass die Rhetorik gemäßigter ist, je dichter die eine Machtoption haben. Ich sage danke für diese Studie. Dr. Philipp Tomicek von der Uni Potsdam, wo er als Politikwissenschaftler arbeitet. Herr Tomicek, danke, dass Sie wieder mal bei uns waren im Programm von Radio 1.
Danke auch und Grüße an meine 6 Tage alte Nichte Pauline.
Paulinchen.